Folge 68 vom Klartext-Podcast mit Thilo Baum. Heute differenziertes Denken. Guten Tag und herzlich willkommen zum Klartext-Podcast mit Thilo Baum. Heute habe ich eine Folge für Sie. Da finden Sie auf meiner Webseite im Teasertext zu dieser Podcast-Folge einige Links, die möglicherweise für Sie interessant sein könnten. Ich weise natürlich nochmal darauf hin, wenn es dann zum Thema kommt. Meine Frage heute ist: Denken wir differenziert genug? Und ich habe den Eindruck, oft nicht. Jedenfalls scheint es mir so. Ein schönes Beispiel ist die Corona-Krise, wobei mir ganz, ganz wichtig ist, gleich zu Anfang zu sagen, ich will hier nicht in den Chor derjenigen einstimmen, die gegen sämtliche Corona-Maßnahmen sind, denn natürlich muss die Politik etwas gegen Corona tun. Ich finde, die Politik macht vieles falsch, ich finde aber auch, die Politik macht vieles richtig. Lassen Sie uns das unterscheiden, lassen Sie uns das differenzieren. Ein differenzierter Blick auf das Ganze ist in jedem Fall angemessen, den brauchen wir. Und das betrifft nicht nur die Frage, ob Verbote sinnvoll sind, sondern es betrifft auch die Frage, wie dieses Virus, über das wir die ganze Zeit reden, überhaupt funktioniert. Also reden wir überhaupt über etwas, wovon wir wissen, worüber wir reden? Und wie durchdacht geht die Politik mit diesem Problem um? Mein Eindruck ist, dass die Politik oft auf der Basis sehr unklarer Kriterien handelt und dass dann auch gleich die öffentliche Kommunikation entsprechend undifferenziert ist, sprich die Medienberichterstattung. Lassen Sie mich dazu gleich ein Beispiel anführen. Was bedeutet zum Beispiel Immunität? Also im Zusammenhang mit einer Impfung. Was bedeutet Immunität? Wissen Sie, was Immunität ist? Wir gehen immer davon aus, wir wissen Bescheid und sagen, Mensch, was für eine banale, blöde Frage. Dann bist du halt immun, ist doch klar. Naja, ich würde gerne das ein bisschen differenzieren. Seit Wochen debattiert die Öffentlichkeit über Impfstoffe und Impfungen. Aber sie debattiert in meiner Wahrnehmung ohne eine klare Grundlage darüber, was eine Impfung eigentlich bewirkt. Und ohne dass wir wissen, was Immunität eigentlich heißt, polarisieren wir unsere Gesellschaft in zwei Lager und wir haben am Schluss die für das Impfen und die gegen das Impfen. Die Pro-Seite, die sagt, unbedingt impfen lassen, verteufelt in ihren Extremen, also in der extremen Ausprägung, alle Impfkritiker und Gegner. Und die Kontra-Seite, also die Impfgegner, verteufeln auch wieder in ihrem Extrem, ja nicht alle, sondern die extreme Ausprägung, die verteufeln dann den Staat, der eben Impfungen organisieren will, als Verschwörertruppe. Im Moment gilt es als gut, sich impfen zu lassen. Ich werde mich auch impfen lassen, wenn ich an der Reihe bin. Aber vorher will ich gerne wissen, was dieser Impfstoff eigentlich bewirkt und was Immunität heißt. Die Frage ist, wenn ich geimpft bin, kann ich dann trotzdem noch ansteckend sein? Also, ich werde zwar möglicherweise nicht mehr krank, das Virus bricht in mir nicht mehr so aus, dass ich krank davon werde, aber vielleicht trage ich das Virus trotzdem in mir und kann es weitergeben. Also ist das Immunität, dass wir nicht krank werden, auch wenn wir das Virus tragen? Bedeutet Immunität, dass wir es möglicherweise weitergeben können? Also wir selber werden zwar nicht krank, sind aber trotzdem noch Überträger? Oder bedeutet eine Impfung, dass das Virus in meinem Organismus keine Chance mehr hat und ich es also auch nicht mehr weitergeben kann? Diese Frage ist mir wochenlang nicht begegnet, obwohl sie auf der Hand liegt. Wenn ich der Berichterstattung und den politischen Statements der vergangenen Wochen folge, bedeutet eine Impfung völlige Immunität. Also alle kommunizieren irgendwie so, Politik, Medien, Facebook, Freunde, überall ist die Rede davon, lass dich impfen, dann bist du immun. Ja, aber stimmt das denn? Und was soll zum Beispiel die Debatte über einen Impfnachweis, wenn auch Geimpfte Überträger sein können? Also Sie kennen das vielleicht. Die Impfgegnerfraktion, die sagt, der Staat ist eine Verschwörertruppe, der sagt, ja, die wollen die Leute impfen und nur wer geimpft ist, darf noch in den Bus steigen und das weist man dann mit einem Nachweis nach und das steht im Ausweis und im Pass und so weiter. Und das geht in Richtung Überwachungsstaat. Diese ganze Debatte, jetzt mal unabhängig davon, ob eine solche Kennzeichnung sinnvoll ist oder nicht, was soll diese Debatte, wenn wir auch als Geimpfte das Virus übertragen können? Also angenommen, ich bin geimpft und durch diese Impfung werde ich nicht krank. Gleichzeitig bin ich aber trotzdem noch Träger des Virus und kann das Virus weitergeben. Was bringt dann ein Vermerk in meinem Ausweis, dass ich geimpft bin, wenn ich trotzdem Überträger bin und in den Bus darf? Also da fragen sich Bürger, Medienleute, Politiker, ob es ethisch vertretbar ist, wenn Geimpfte Sonderrechte bekommen, also dass zum Beispiel eine Ausgangssperre nicht für sie gilt. Aber ich frage mich, was soll die Frage, solange nicht definiert ist, ob eine Impfung oder erwiesen ist, ob eine Impfung überhaupt vor Ansteckung schützt? Wir reden über Dinge, ohne zu wissen, worüber wir reden. Was bedeutet denn 95% Wirksamkeit? Was heißt das denn? Wir lesen und hören ständig davon, welcher Wirkstoff welche Wirksamkeit hat. Aber was bedeutet so eine Aussage? Bedeutet sie, dass das Individuum mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% nicht am Virus erkrankt? Oder bedeutet die Aussage, dass das Individuum mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% das Virus nicht überträgt? Wissen Sie's? Wir sind alle ungefähr gleich gut informiert durch die Medien, durch Reden von Politikern. Aber wissen Sie, worauf sich diese Zahl bezieht? Wir debattieren viel in diesem Land über Dinge, die nicht klar sind, über Dinge, die die Wissenschaft erst noch rausfinden muss. Und das ist bei Corona natürlich eine wichtige Sache. Klar, das Ganze eilt, das verstehe ich auch. Und ich lasse mich auch impfen, wie gesagt, sobald ich an der Reihe bin. Aber was ist zum Beispiel, wenn man mich mit einem Impfstoff impft, der zwar mich selbst schützt, ich aber immer noch Überträger bin? Okay, Impfstoffe soll man nicht mischen, heißt es. Was ist denn dann zu tun, wenn es plötzlich einen Impfstoff gibt, der tatsächlich auch vor Übertragung schützt? Darf ich mich dann oder muss ich mich dann nochmal impfen lassen mit einem anderen Impfstoff? Das sind alles Fragen, die auf der Hand liegen, die aber kaum jemand stellt. Einer, der sie stellt, ist der österreichische Unternehmer Reinhold Karner. Ich verlinke Ihnen seinen Beitrag im Teasertext. Sein Beitrag heißt: Die Impfung ist ein Segen, trotzdem wird vieles anders. Ich zitiere aus seinem Text einen Vergleich mit der Kinderlähmung. Zitat: Die Lage könnte vergleichbar sein mit der Polio-Impfung. Die inaktive Poliovakzine IPV von 1955 immunisiert, verhindert aber keine Übertragung. Die orale Poliovakzine OPV von 1961 unterbindet neben der Infektion auch die Ansteckung anderer. Immunisierung bedeutet eben nur, dass der Geimpfte nicht erkrankt. Träger eines Virus kann er nach wie vor noch sein. Zitat Ende. Langsam kommen noch klassische Medien auf das Thema, beispielsweise die hessische Niedersächsische Allgemeine HNA. Den Link finden Sie im Teaser. Die Headline lautet: Kann man das Coronavirus weiter trotz Impfung übertragen? Ich zitiere aus dem Text: Ob durch die Antikörper die Übertragung des Coronavirus über Geimpfte verhindert wird, muss noch in Studien festgestellt werden. Zitat Ende. Wir haben so eine Kultur, in der wir sagen, wenn etwas nicht bewiesen ist, gehen wir erstmal nicht davon aus. Ich meine, es kann sein, dass Geimpfte das Virus nicht übertragen. Nur wir wissen es nicht. An dieser Stelle brauchen wir wirklich Sicherheit. Hier müssen wir wissen, welche Impfstoffe wie genau wirken, was sie bewirken, damit wir überhaupt wissen, worüber wir reden. Ich halte es für gefährlich, dass wir über Dinge reden, über die wir uns gar keine Meinung bilden können, weil gar nicht alle Zusammenhänge klar sind. In dem Zusammenhang will ich Sie nochmal auf meine Podcast-Folge 31 hinweisen. Da geht es um das Thema Fake News oder Denkfehler. Das ist ein Balanceakt zwischen Fake News und Denkfehler. Wir müssen aufpassen, es ist natürlich falsch, Falschinformationen zu verbreiten, das sind Fake News, aber oft entstehen Fake News auch aus Versehen eben durch Denkfehler. Der Stern, also die Zeitschrift, hatte damals etwas Kurioses geschrieben. Es geht um die Sternausgabe 16, 2020. Auf Seite 27 schreibt Matthias Schneider über Corona-Genesene. Er schreibt ganz selbstverständlich, diese Menschen seien, Zitat, nicht mehr ansteckend und immun gegen das Coronavirus. Zitat Ende. Ich habe die Chefredaktion gefragt, für unser Buch sind die Medien noch zu retten. Woher weiß der Autor das? Wir wissen das doch gar nicht. Aus Südkorea hören wir von Neuinfektionen von Menschen, die eigentlich als immun gegolten haben. Und bei Stern.de war vor wenigen Tagen damals auch nur die Rede von vermutlich, wahrscheinlich aller Voraussicht nach. Dann zitiert der Stern Experten mit den Worten, nach Corona-Infektion vermutlich zunächst immun. Ja, und dann ist die Frage, wie kommt der Autor auf die Idee zu behaupten, die Genesenen seien immun? Die Antwort des Sterns war dann, Sie können das auch nochmal nachhören in der 31, sämtliche derzeit angewandten nationalen Pandemiestrategien beruhen auf der Annahme. Und dann geht's weiter mit Blabla. Ja, ist aber ein Riesenunterschied, ob wir etwas annehmen oder wissen. Am 11. April hat es dann der Tagesspiegel klargemacht, Zitat, die Frage, ob sich von einer Infektion genesene Menschen erneut am Coronavirus anstecken können, ist von internationaler Bedeutung. So, Zitat Ende. Und das lasse ich mir gefallen, denn da ist nicht die Aussage drin, na klar, die sind alle immun, pauschal, 100%. Ja, ich wäre halt vorsichtig mit solchen Aussagen. Und jetzt geht es also nicht mehr nur um die Frage, ob sich Genesene wieder anstecken können. Da denke ich als Laie erstmal klar, warum nicht? Ist ja bei einer Grippe auch nicht anders oder bei einer Erkältung. Ich habe schon so oft eine Erkältung gehabt. Wäre doch toll, wenn wir jede Krankheit dieser Welt nur einmal haben könnten. Und es geht auch um die Frage, was eigentlich die Wirkung einer Impfung ist. Schauen Sie sich den Beitrag von Herrn Karner mal an. Den Link finden Sie im Teasertext. Also es geht ums differenzierte Denken. Ich finde es wichtig, dass wir wissen, worüber wir reden. Nehmen wir nochmal die Corona-Krise. Das Robert-Koch-Institut hatte ja auch mal gesagt, das war im Frühjahr, so Ende Winter 2020, Frühjahr 2020, die Gefahr durch das Coronavirus sei gering, mäßig oder hoch. Das hatte ich auch thematisiert im Podcast. Der Punkt ist nur, wenn jetzt der Bundesgesundheitsminister und das RKI beide sagen, von Corona gehe keine Gefahr aus, dann stellt sich die Frage, natürlich ist ein Riesenfehler diese Behauptung, aber die Frage stellt sich, welche Gefahr, worüber reden wir? Es ist wieder nicht klar, worüber wir reden. Was bedeutet es zum Beispiel, wenn wir sagen, die Gefahr durch das Coronavirus sei gering oder mäßig oder hoch? Welche Gefahr? Bezieht sich diese Aussage auf die Gefahr des Virus in epidemiologischer Hinsicht? Also geht es um die Gefahr, dass sich dieses Virus zu einer Epidemie, Pandemie ausbreitet? Oder reden wir über die Gefahr des Individuums, sich zu einem bestimmten Zeitpunkt zu infizieren? So, und das ist ein Riesenunterschied. Die individuelle Gefahr, sich zu infizieren, war im Februar natürlich gering. Es gab ja nur wenige Infizierte, denen man begegnen konnte. Also bei 80 Millionen Menschen in einem Land, die Wahrscheinlichkeit, einem Vertreter einer kleinen Gruppe zu begegnen, ist natürlich im Februar 2020 gering. Jetzt wächst aber diese kleine Gruppe und wird zur großen Gruppe und damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das Individuum sich infiziert. Also die Frage, ob dieses Virus eine Epidemie bedeuten könnte, war eigentlich schon im Februar beantwortet. Die Gefahr fürs Individuum war damals gering, stieg dann im Laufe der Monate und trotzdem war schon Anfang Februar klar, die Gefahr durch das Coronavirus ist hoch, weil sich das Ganze eben langsam exponentiell verbreitet. Insofern war schon klar, im Februar 2020, dass sich Corona zu einer Pandemie entwickelt. Wir haben das aber nirgendwo gehört und nirgendwo gelesen, weil wir nicht differenziert genug gedacht haben, weil niemand unterschieden hat zwischen der Frage, bezieht sich die Aussage geringe Gefahr aufs Individuum oder auf die Entwicklung einer Pandemie. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich vermisse in vielen öffentlichen Diskussionen das differenzierte Denken. Wir hangeln uns von Halbwissen zu Halbwissen. Da gibt es auch ganz banale Beispiele, mal ohne Corona. Was heißt denn beispielsweise, die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 40%, zum Beispiel in Köln? Was heißt das? Heißt das, dass es in ganz Köln mit einer Wahrscheinlichkeit von 40% die ganze Zeit regnet? Oder heißt es, dass es in ganz Köln mit einer Wahrscheinlichkeit von 40% überhaupt mal kurz regnet? Heißt es, dass es irgendwo in Köln, also nicht in ganz Köln, sondern irgendwo in Köln, mit einer Wahrscheinlichkeit von 40% dauerhaft regnet? Oder heißt es möglicherweise, dass es irgendwo in Köln mit einer Wahrscheinlichkeit von 40% hin und wieder mal regnet? Keine Ahnung. Und das sind jetzt 4 Interpretationsmöglichkeiten der Aussage, die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 40%. Der Landfunker, ich verlinke Ihnen den Landfunker im Teasertext, hat sich mal mit dieser Frage befasst, Regenwahrscheinlichkeit, was bedeutet das? Und der Landfunker zitiert die Birgit Heck, Sprecherin von Wetter Online. Und Frau Heck sagt, Zitat, die Angabe der Regenwahrscheinlichkeit gibt wichtige Zusatzinfos darüber, ob Niederschlag auftreten wird oder nicht. Sie beschreibt die Sicherheit, mit der an einem Ort im Vorhersagezeitraum Niederschlag fällt. Zitat Ende. Das ist schön, aber was heißt an einem Ort? Köln ist riesig. An einem Ort heißt das in ganz Köln oder heißt das irgendwo in Köln? Es gibt viele Dinge, die wir so beiläufig hören und von denen wir glauben, sie seien klar, sie sind aber oft nicht klar. Und wenn wir undifferenziert denken, wird es gefährlich. Wenn wir undifferenziert Politik machen, kommen seltsame Regeln dabei raus. Eine sehr fragwürdige Sache zum Beispiel dürfte auch die 15-Kilometer-Regel sein. Sie wissen, was das ist. Wenn ein Landkreis eine Inzidenz von mehr als 200 hat, soweit ich weiß, kann er den Leuten verbieten, sich weiter als 15 Kilometer von ihrem Wohnort zu entfernen. Gegen diese Freiheitseinschränkung protestieren nicht nur Spinner vom rechten Rand und ich sage Ihnen, es gibt Spinner und die spinnen wirklich. Corona-Leugner sind Spinner, die protestieren natürlich auch dagegen, aber eben nicht nur die. Es protestieren auch sehr vernünftige Menschen gegen sowas wie diese 15-Kilometer-Regel, zum Beispiel die FDP, die solche Dinge durchaus differenziert betrachtet. Das Argument ist, ich will das mal griffig formulieren, wir stoppen Übertragungen nicht, indem wir uns nicht bewegen, sondern indem wir uns nicht begegnen. Ich vermute, ein wahrer Hotspot dürfte der öffentliche Nahverkehr sein, vielleicht auch Supermärkte, keine Ahnung. Ich gehe mal davon aus, dort grassiert das Virus und differenziert gedacht stellt sich nun die Frage, welchen Sinn hat die 15-Kilometer-Regel, wenn ich sowieso im Bus sitze, innerhalb des erlaubten Radius, oder welchen Sinn hat eine Ausgangssperre ab 21 Uhr, wenn die Leute dann eben vorher draußen sind und sich vorher tagsüber dichter begegnen? Es sind eine ganze Menge Fragen offen, die wir noch diskutieren müssen. Eine Lösung habe ich jetzt auch nicht für Sie, ich habe aber einen Appell. Was Corona betrifft, habe ich einen Appell. Reduzieren Sie Kontakte aufs Allernötigste. Ich mache das, mir fällt das aber auch leicht, ich habe gut reden, weil ich zum Beispiel mit mir selbst gut klarkomme. Mein Leben macht es mir einfach, ich muss in kein Büro fahren, ich muss an keinen Arbeitsplatz fahren, sondern ich mache mein Geschäft komplett von zu Hause aus. Meine Seminare gebe ich komplett online über Zoom. Und mein Appell ist, richten Sie Ihr Leben möglichst so ein, dass das geht. Perfekt wird es vielleicht nicht sein, aber 80% sind besser als null. Wenn ich mir anschaue, wie viele Menschen aus wie vielen Haushalten wir treffen dürfen, ja, mich betreffen diese Regeln nicht, weil ich sowieso möglichst alle Kontakte vermeide. Ich will jetzt allerdings nicht sagen, dass mich Grundrechtseinschränkungen so lange nicht interessieren, wie sie mich nicht betreffen. Ja, das ist so eine, es geht mich nichts an. Das ist nicht, finde ich, keine rechtsstaatliche Haltung. Ich finde die Ausgangssperren und die 15-Kilometer-Regel nicht richtig, weil sie am Ziel vorbeigehen. Also angenommen, Das Virus wäre nur nach 21 Uhr aktiv, dann fände ich das sinnvoll. Angenommen, es ginge um die Bewegung, dann wäre die 15-Kilometer-Regel wichtig, aber es geht nicht um die Bewegung, es geht um die Begegnung. Wenn wir Menschenansammlungen verbieten wollen, dann sollten wir Menschenansammlungen verbieten. Ganz einfach. Ich weiß nicht, ob wir dann das Rausgehen nach 21 Uhr verbieten sollten oder bestimmte Entfernungen vom Wohnort. Das meine ich eben mit differenziertem Denken. Damit eine Regel, ob Gesetz oder Verordnung oder Verfügung oder was auch immer, damit eine Regel rechtsstaatlich ist, muss sie die Kriterien der Verhältnismäßigkeit erfüllen. Sie muss einen legitimen Zweck haben, das hat sie sicher, die Regel. Also der Zweck der absurden Regeln ist natürlich legitim. Dann muss sich aber auch eine Regel eignen, diesen Zweck zu erfüllen. Also die 15-Kilometer-Regel muss tatsächlich dazu führen, dass wir die Infektionszahlen senken. Sie muss tatsächlich erforderlich sein. Das heißt, ohne diese 15-Kilometer-Regel geht es nicht. Und sie muss angemessen sein. Also sie muss im Abgleich mit anderen Rechtsgütern angemessen sein und verfassungsrechtlich müssen da eben alle Vor- und Nachteile gegeneinander abgewogen werden. Also lassen Sie uns differenziert denken und genau hinschauen. Worüber reden wir? Was ist der Punkt? Reden wir über Bewegung oder reden wir über Begegnung? Reden wir über ein Virus oder reden wir über Uhrzeiten? Wir müssen präzise denken. Wir müssen genau überlegen, was wir tun. Und erst wenn wir wissen, was wir tun, wenn wir uns da sicher sind, dann tun wir das. Wir müssen unbedingt wissen, worum es geht. Ohne zu wissen, was Immunität bedeutet, können wir nicht über Immunität sprechen. Und wenn wir wissen, worüber wir reden, sollten wir unseren Fokus aufs Thema lenken. Wenn wir den Punkt erwischt haben, um den es wirklich geht, dann sind wir auf dem richtigen Pfad und können tatsächlich auch Gesetze auf den Weg bringen, die genau das bewirken, was wir bewirken wollen. Vielleicht nehmen Sie mal das Beispiel der Regenwahrscheinlichkeit mit in Ihren Corona-Alltag. Wo begegnen Ihnen Formulierungen, Aussagen, die so scheinen, als seien sie klar, aber in Wirklichkeit ist gar nichts klar? Da reden wir also stundenlang über ein bestimmtes Thema, bis wir dann merken, oh, der eine redet über den Dienstag und der andere über den Freitag, das ganze Meeting war für die Katz. Kennen Sie das? Wir müssen zuerst wissen, worum es geht, und zwar differenziert. Wir müssen Fragen stellen. Wir müssen Fragen stellen, was heißt denn Immunität? Oder meine Frage an den Stern, wie kommen Sie denn darauf zu behaupten, die seien jetzt alle immun und nicht mehr ansteckend? Das wissen wir doch gar nicht. Also machen Sie sich auch mal unbeliebt, indem Sie scheinbar simple Fragen stellen. Diese Fragen sind nicht simpel, sie sind nur scheinbar simpel, sie scheinen simpel. In Wahrheit sind es die Fragen, die wir punktgenau stellen müssen, damit wir überhaupt in die richtige Richtung gehen können. Das betrifft die Corona-Politik, das betrifft das Business. Ich hoffe, es geht Ihnen businessmäßig gut. Ob Sie selbstständig sind, ob Sie ein Unternehmen leiten, ob Sie angestellt sind, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall maximalen Erfolg, trotz aller Widrigkeiten. Schauen Sie, dass Sie Kontakte reduzieren. Schicken Sie Ihre Leute ins Homeoffice. Hören Sie auf, die Leute ins Büro zu zitieren. Machen Sie keine Präsenzveranstaltungen, machen Sie alles übers Netz. So wie ich jetzt am kommenden Wochenende die GSA-Akademie, also die Rednerausbildung bei der German Speakers Association, da ist am Wochenende ein Slot von mir, da gebe ich einen Part zum Thema Relevanz. Worüber reden wir? Vergleichbar mit dieser Podcast-Folge. Themen ausarbeiten und darüber reden, worum es geht. Das ist mein Thema bei der GSA-Akademie am Wochenende. Und wie machen wir das? Natürlich über Zoom. Das heißt, ich werfe hier mein Videostudio an und dann machen wir Seminar den ganzen Tag übers Internet. Das ist mein Appell an Sie. Solange wir noch nicht wissen, was eine Impfung bedeutet, was Immunität bedeutet, vermeiden Sie Kontakte. Schicken Sie Ihre Leute nach Hause, sofern es geht. Ich danke fürs Zuhören. Bis bald.